Moin moin und willkommen zurück bei einer neuen Folge D&D, der Drache vom Eisnadelgipfel. Und ja, die letzten drei Folgen sind schon eine Weile her, aber jetzt kommt die vierte Folge mit neuen Ideen und neuen Stimmen. Daher möchte ich euch in dieser Episode eine neue Stimme von Desilin vorstellen, gesprochen von Jörg, auch bekannt bei Instagram unter Serious George Board Games. Natürlich habe ich von Stimmen gesprochen, und daher freue ich mich darüber, dass nun auch Faye ihre Stimme gefunden hat, gesprochen von Bianca von Keep Seven. Ich hoffe natürlich, dass ich im Laufe dieses Projekts noch weitere Stimmen für andere Charakter finden kann, was natürlich die Bearbeitungszeit einer Folge in die Länge zieht, von bis man die Stimme hat, bis ich auch mal die Zeit habe, eine Folge aufzunehmen. Geplant ist erstmal eine Folge im Monat. Falls ihr mehr braucht, schreibt es mir in die Kommentare bei Instagram, immer unterm aktuellen Beitrag zur Folge. Falls ihr die Story bis hier noch nicht verfolgt habt, holt das nach. Falls ihr die schon kennt, geht es jetzt weiter. Viel Spaß dabei. Teil 4: Kampf im Tempel. Die Nacht war definitiv nicht erholsam, dank des Doppelrohr-Gingers der Zwerge aber erträglich. Denn der Traum, den Ilas hatte, ließ ihn nicht locker. Seine Gedanken kreisten und versuchten, das Gesehene oder Geträumte zu verarbeiten. Vor allem die letzten Erinnerungen an den Vulkan und die Stimme, die ihm äußerst vertraut vorkam, ließen ihn nicht locker. Doch bevor er einen weiteren Gedanken daran verlieren konnte, ging bereits wieder die Sonne auf. Erst dunkel-orangene Strahlen, die kleine Schatten auf den Boden werfen, dann immer heller werdende, die Ilas nervig ins Gesicht scheinen und ihn zum Aufstehen zwingen. Die beiden Zwerge Desilin und Norbos sind natürlich schon wach, und gemäß des überlieferten Zwergensprichworts »Morgenstund hat Gold im Mund« bereiten sie schon die Expedition in den Tempel vor. Doch dabei kommen sich die beiden sturen Zwerge wie immer selbst in die Quere. Ilas geht näher an das Fenster heran, durch das die Sonne jetzt noch heller scheint, und hört den Zwergen zu. Während Desilin laut und energisch Norbos ein paar Worte hinterher ruft, die Norbos als alter Graubart bezeichnen und dass er nicht wiederkommen braucht. Sie sind zwar bankrott, aber die Ruinen sollen alles für sie verändern. Das klingt stark danach, als ob Norbos doch nicht das nötige Vertrauen in Ilas und Faye hatte. Um jedoch der Situation ein wenig Luft zu geben, stand Ilas etwas später auf und ging in die Ruine, in der die Zwerge ihr Lager aufgebaut hatten. Ilas sah Desilin, der am Esstisch saß und mürrisch mit seiner Gabel in ein paar Kartoffeln stach. Zugegeben bereits kleinere Kartoffeln, die Zwerge mussten schon lange hier draußen gewesen sein. Ilas nutzte die Gelegenheit. »Hey, Desilin? Was war hier los? Wo ist Norbos?« Desilin, der nun endlich die Kartoffel auf der Gabel hatte, schaute hoch und nickte leicht mit dem Kopf.
»Norbos ist gegangen und wie ich ihn kenne, in die nächste Taverne in Phandalin. Aber diesmal werde ich ihn nicht suchen. Er ist einfach viel zu stur und er hat keine Geduld. Ein paar Tage länger und... Ach... Bis jetzt haben wir unsere Zeit eh verschwendet und außer Zwergenknochen, Geröll und Schrott nichts gefunden. Ich werde ihm das Gegenteil beweisen.«
Die Gabel zusammen mit der aufgespießten Kartoffel landet zurück auf dem leeren Teller, als Desilin aufspringt und sich seine Spitzhacke schnappt.
»Ich werde jetzt diese Kreatur erschlagen und mir dann endlich die Beute holen, die mir zusteht. Kommt mit oder lasst es.«
In einem kurzen Moment der Stille, zwischen der Ansage von Desilin und Ilas, der nach der Gabel griff, huschte ein Schatten am Fenster vorbei. Die alte Decke, die vor dem Eingang hing, um den Staub zumindest ein wenig draußen zu halten, wurde nach oben gehoben und eine Elfe schaute in den Raum.
»Na bitte, und ich dachte, ihr wolltet den ganzen Tag faul in der Sonne liegen. Ich habe die Kreatur bereits aufgespürt. Ein schleimiger Würfel hängt an der Decke im Eingangsbereich und versperrt den Weg in der Mitte des Tempels. Da ich in der Dunkelheit besser sehe als andere hier, werdet ihr Fackeln brauchen.«
Norbos nickte und lief an Faye vorbei, ohne die alte Decke hochzuheben. Ilas kaute auf der Kartoffel und nickte Faye freundlich zu. Alle wussten, jetzt wird nicht mehr viel geredet. Es geht los, auf zum Tempel. Das Einzige, was die drei nun daran hinderte, weiter in die Tempelruine vorzudringen, war der Innenhof. Erst mussten sie durch eine teilweise eingestürzte, 3 Meter hohe Mauer gehen, die eben den Innenhof von dem Rastplatz der Zwerge trennt. Innerhalb des Hofes sahen die drei nur Schutthaufen mit Schrott, genauso wie außerhalb. Das meiste wurde hier schon durch die Zwerge geplündert oder von anderen Abenteurern. In die Rückwand der Schlucht ist eine 9 Meter hohe Tempelfassade gehauen, in der Stufen zu einer steinernen Plattform führen. Dahinter ein 3 Meter hoher Durchgang, an dessen Seite zerbröckelnde, lebensgroße Granitstatuen von Zwergen in Umhängen stehen. Ilas stellte sich die Frage: Zwerge sind doch nicht groß. Wieso dann diese riesigen Eingänge? Und sonst ist alles sehr geräumig hier. Nicht mal die Menschen bauen so hoch.
Das liegt daran, dass jeder Zwerg im Gegensatz zu den Menschen den Felsen ehrt und für jeden eine Gemeinschaft bildet. Euer Volk baut nur zweckmäßig. Die Großen errichten Festungen und lassen den Rest draußen. Keine Familie, keine Gemeinschaft.
Die alte Königsfamilie in die Winter hatte zwar eine Festung, lebte jedoch unter der Bevölkerung und zog ihre Mauern auch um das gemeine Volk. Das war zumindest vor dem Ausbruch des Vulkans.
Faye lebte natürlich schon deutlich länger in der Gegend, kannte den Berg Hötenau. Schließlich grenzt dieser direkt an den Niewinterwald an, den sie beschützte. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als die Orks sie vertrieben hatten und sie von den Menschen gefangen genommen wurde. Als die drei mit erhobenen Fackeln langsam in das Innere der Tempelruine gingen, fragte sich Ilas, was Faye eigentlich sonst noch über Niewinter und den König wusste. Denn ihre Informationen haben sich sehr präzise angehört. Mit gesenkter Stimme stellte Ilas eine Frage an Faye.
Hey Faye, du lebst doch schon eine Weile in Niewinter. Hast du mal jemanden von der Königsfamilie getroffen?
Dir ist klar, dass ich dein Herz aus 5 Meter Entfernung schlagen höre. Du musst mir nicht gleich auf die Füße treten, damit ich dich höre. Aber ja, ich kannte das Königshaus. Sie fragten oft um Erlaubnis, um in die Winterwalde jagen zu dürfen.
Noch bevor Ilas darüber nachdenken konnte, löschten Deslin und Faye ihre Fackeln. Gleich darauf sprach Deslin leise:
Ilas, los, wirf deine Fackel rüber. Zu den Statuen.
Die Fackel flog nun in einem hohen Bogen rüber an das Ende des Ganges und blieb direkt vor dem steinernen Sockel einer Zwergenstatue liegen. Das Licht der Fackel flackerte. Es gab auch hier noch einen ständigen Luftzug. Die Zwerge des Tempels bauten oft Luftschleusen und kleine Einlässe im Felsen, um Tageslicht hereinzulassen. Aber hier war alles dunkel. Das Licht der Fackel schien in das Gesicht der Zwergenstatue und ein böses Grinsen schaute Ilas an. Er erinnerte sich daran, dass Faye gesagt hatte, dass wir hier im Tempel von Arathor sind und sich wohl ein paar Zwerge zum Gott der Gier hingezogen fühlten. Ilas dachte wieder laut und sagte: Klar, gierige Zwerge, viel Gold, ergibt Sinn. Nun schaute Deslin Ilas grimmig an und sagte:
Sei ruhig, hier irgendwo war die Kreatur, von der ich geredet.
In diesem Moment tropfte etwas auf Ilas Schulter und wurde vor seinen Füßen zu einer kleinen Fläche mit klebriger grüner Flüssigkeit. Deslin und Faye machten einen Schritt zurück und zogen ihre Waffen. Ilas blieb still stehen und bewegte sich dann langsam um den grünen Fleck am Boden herum, ging Schritt für Schritt hinter die Statue. Direkt neben der Fackel sammelte sich nun langsam die grüne dicke Flüssigkeit und wurde fester und größer, als ein großer Klumpen gallertartige Masse von der Decke fiel und die Fackel in sein grünes, transparentes Innerstes zog. Die Fackel wurde langsam kleiner und der Holzstab fing an, sich zu zersetzen.
Das ist Säure. Fängt es euch, werdet ihr zersetzt, und zwar schneller, als ihr Garros Nad et Guis sagen könnt.
Deslin kannte die Sprache der Elfen nicht so gut. Es reichte aber, um zu wissen, dass irgendein Ohr verdreht ist oder verknotet. Ilas versuchte währenddessen, sich mit seinem Dolch den Schleim von der Schulter zu wischen und merkte, dass bereits das Leder seines Wams begonnen hatte, sich zu zersetzen. Als Faye in ihren Beutel griff und eine kleine Fiole an einem Pfeil gebunden hatte. Nach Farbe und Glanz bester Doppelrohr-Ginger, jedoch ein Konzentrat, definitiv noch nicht trinkfertig. Deslin schluckte kurz, als er seine letzte Fiole Konzentrat an einem Pfeil sah, der gerade in einem Bogen gespannt und von der Elfe abgeschossen wurde. Als der große, gallertartige Blob sich in Richtung Gruppe drehte, oder wie auch immer diese Kreaturen ihre Umgebung wahrnehmen können, zischte der Pfeil durch die Luft, teilte das wabbelnde Gelee des Blobs wie ein Messer, besten Wackelpuddings aus Lyrien. Faye zog sich hinter der Statue zurück. Deslin hatte sich schon längst in Sicherheit gebracht und Ilas versuchte weiterhin seinen Wams zu retten. Als der Pfeil das Innere des Blobs traf, genau den Fackelkopf, in dem die noch leichte schwache Flamme durch das Doppelrohr-Ginger-Konzentrat schlagartig explodierte und den Blob in alle seine anscheinend wichtigen Organe zerteilte. Die Säure überall. Doch zum Glück war das meiste hier aus Stein. Ein paar Holzbalken, die den Arm einer Statue aufrecht hielten, zersetzten sich jedoch. Der nur noch böse lächelnde Zwerg aus Stein fiel zur Seite um und durchschlug die Wand. Ein Geheimgang? Desilin und Faye schütteten den Staub ab und Ilas erhob mit staubigem Gesicht den Kopf und hielt einen Schädel in der Hand. Ilas sagt hustend mit staubigem Mund:
Hier hinten im Gang liegen lauter Schädel. Oh, wie unheimlich.
Während der Blob langsam in die Ritzen der Steine versickert und Faye sich nicht anmerken lässt, warum niemand erwähnt, wie meisterhaft dieser Schuss war, stolpert Ilas neben den ganzen Schädeln im Dunkeln über eine Steinkiste. Also, etwas Licht wäre von Vorteil, könntet ihr eventuell, als Faye bereits wieder ihre Fackel entzündete und Desilin eine weitere Fackel aus seinem Vorrat angezündet an Ilas weiterreicht.
Eine Fackel für dich, ein versteckter Schatz für mich.
Desilin öffnet die Steinkiste und findet endlich ein paar Edelsteine.
Ich wusste es. Endlich ein paar Edelsteine. Das müssen mindestens 15 sein. Und da Norbus nicht mehr da ist, muss ich die auch nicht mehr teilen.
Ein leises Husten von Faye und ein schiefer Blick von Ilas, der mit einem Fuß in einem Schädel steckt, später verbessert sich Desilin und teilt die Edelsteine auf. Kleine, im Licht der Fackel rot mal grün glänzende Edelsteine, die nach Desilins Berechnung mindestens 10 Goldstücke wert sein sollten. Nach dieser kleinen Unterbrechung, einen Pfeil und mehrere Edelsteine später, durchsuchen die drei weiter den Tempel. Die Gänge sind dunkel und die meisten von ihnen bereits eingestürzt. In einem der Räume befindet sich ein leeres Taufbecken, wohl ein Rest der Priester von Abafor. An der Ostwand steht ein Steinschrank. Zwei verfaulte rote Lederrüstungen liegen neben den zwei kleinen bereits längst vergessenen Zwergenskeletten, die jetzt nur noch wertlose Gewänder sind. Während der Weg nach hinten und nach vorne nur noch von Dunkelheit durchzogen ist und die Fackeln die einzige Lichtquelle sind, stolpern die drei in einen weiteren Raum. Der weiße, kalthaltige Stein, der aus diesem Raum geschlagen wurde, reflektiert das Licht der Fackel sehr stark und die Augen von Ilas brauchen länger, um sich an die Umgebung zu gewöhnen, als die von Faye und Desilin.
Wow, das ist hell hier. Ich sehe ja gar nichts. Passt auf, wo ihr dahin tretet.
Natürlich ist es im nächsten Moment Ilas, der auf alte Knochen tritt, die direkt unter seinem Gewicht zerbrechen. Desilin schaut sich im Raum um und findet erneut verrottete rote Lederrüstungen neben Skeletten, die von einer einstürzenden Decke getötet wurden. Als er das Skelett genauer betrachtet, findet er eine Halskette, an dem klar das Symbol von Abafor zu erkennen ist. Ein winziger, mit Juwelen besetzter Dolch an einer Silberkette. In die Klinge sind zwergische Runen eingraviert, die Desilin zugleich übersetzt.
Die Runen bedeuten so viel wie Gier ist gut. Könnte so um die 50 Goldmünzen wert sein. Was mich eher stört ist, dass die eingestürzte Decke eine mechanisch ausgefeilte Falle ist. Wir sollten bei weiteren Schätzen vorsichtig sein.
Während Faye noch mit der Fackel den Gang ausleuchtet, bemerkt sie einen schwachen Luftzug.
Wenn ihr so weiter trödelt, dann gebe ich meinen Anteil bald für Söldner aus. Kommt, ich habe etwas gefunden.
Ilas wusste den eher eigenen Humor von Faye nicht immer einzusortieren und lachte daher leicht, währenddessen Faye keine Miene verzog, sich beim Umdrehen ihr Mundwinkel jedoch leicht hob, bevor sie wieder im Gang verschwunden war. Die anderen beiden folgten ihr und sie traten in eine große Halle, als plötzlich ihre Fackeln erloschen und sie nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnten, auch nicht mit Dunkelsicht. Ilas, der nun seinen Fokus auf die Ohren und nicht auf die Augen legte, hörte etwas, eine Stimme.
Hier, ich liege hier drüben auf dem Sockel, ich leuchte blau, so wunderschön blau wie Diamanten. Vielleicht bin ich auch ein Diamant, ach, wer weiß, heb mich einfach auf.
Ilas wedelt wild mit den Armen in der Luft umher, um einen der anderen zu finden und will nach ihnen rufen, aber bleibt stumm, als erneut die Stimme zu ihm spricht.
Okay, du hast mich erwischt. Heb nicht den blauen Stein auf, nimm den roten.
Ja, ein Rubin. Teuer, teuer, gewiss. Greif zu, er ist dein.
Du bist mein, ich meine, du bist reich, ja, sehr reich. Greif zu. Hey, was macht der Zwerg da hinten? Lass die Finger davon.
Als Desilin an einem Hebel zieht und irgendwo über ihnen ein Mechanismus einen Spalt aufschiebt, etwas Tageslicht scheint hinein und wird durch mehrere Spiegel an den Wänden zu einem großen Kristall in der Decke der Halle weitergeleitet. Der gesamte Raum erstrahlt nun im Licht und Ilas steht genau in der Mitte, eine Handlänge vor dem blauen Kristall, nahe genug, um zuzugreifen, hält aber sofort still, als er knietief in einem Stapel Knochen steht, über ihm eine Kuppel aus einem schwarzen Wabern.
Deslin und Faye stehen außerhalb der Kuppel und versuchen nach Ilas zu rufen. Es scheint aber nichts zu ihm durchzudringen. Etwas neben ihm, ein Sockel mit einem grünen Stein, der ihm bekannt vorkommt. Das sollte dann der Edelstein der Bestimmung sein. Und direkt auf ihm sitzt ein kleiner, hässlicher Gargoyle. Meine Augen sind hier oben. Komm nicht auf die Idee, dir weiter Gedanken über den grünen, wertlosen Stein hier zu machen. Nein, nein, das ist meiner. Nimm ruhig den blauen. Langsam bewegt sich der Körper von Ilas aber in eine andere Richtung. Er ignoriert, dass der Gargoyle weiter auf ihn einredet und greift nach dem Edelstein, für den er bestimmt ist. Der Gargoyle flattert kurz mit den Flügeln und hebt sich dann mit einem großen Sprung in die Luft. Du hast die richtige Wahl getroffen. Das heißt aber nicht, dass du hier lebend herauskommst. Und falls doch, dann sehen wir uns. Der Boden unter den Füßen vor Ilas zerspringt, wie in seinem Traum. Als ob der Boden aus Glas besteht, ziehen sich die Risse bis in jede Ecke des Raumes. Auch Faye und Deslin springen bereits von Stein zu Stein, um nicht nach unten zu fallen. Doch der Mechanismus lässt ihnen keine Chance. Alle drei fallen. Ilas, der den Edelstein der Bestimmung in der Hand hält, bekommt davon nicht mehr viel mit. Als er fällt und die Dunkelheit ihn langsam umwabt, einschließt, steht er in einem Wald wieder auf, am Fuße eines Berges. An ihm rennt ein Reh vorbei. Als er sich umdreht, zielt ein älterer Herr mit seinem Bogen auf ihn. Es ist ein teurer Bogen, ebenso seine Kleidung, das Wappen an der Brust, Niewinter. Als er im nächsten Moment von zwei Soldaten zur Seite gezogen wird. Du wachst den König bei seiner Jagd zu stören. Mach, dass du wegkommst. Ilas tritt ein paar Schritte zurück und fällt dabei nach hinten über einen Stein und landet im Dreck. Noch recht orientierungslos schaut er nach oben und sieht, wie eine Hand mit einem edlen Wappenring nach ihm greift und ihm hochhelfen will. Als Ilas die Hand nimmt, fragt er verwundert, König von Niewinter? Sein Gegenüber nickt ihm freundlich zu. Immer noch die Hand ausgestreckt, greift Ilas zu und für einen kurzen Moment scheint die Zeit einzufrieren. Alles bewegt sich, so langsam. Ein Vogel fliegt an ihm vorbei, aber er steht in der Luft. Egal was hier passiert, es kann nicht echt sein. Wo ist er hier? Was hat er als letztes gemacht? Ja, er war doch in dieser Ruine und hatte diesen Edelstein in der Hand. Plötzlich löst sich alles um Ilas auf, wie ein Nebel, in dem er versinkt, als er plötzlich die Stimmen von Deslin und Faye hört, die Augen aufreißt und an seiner Hand den Wappenring trägt, dessen Verzierungen nun die grüne Farbe des Edelsteins angenommen haben, den er zuvor noch in der Hand gehalten hatte. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch, dass es jetzt eine stimmliche Abwechslung gibt. Nochmal großes Danke an Jörg und Bianca, dass ihr euch die Zeit genommen habt und in Zukunft auch noch nehmt, meinen Text einzusprechen und so passend für eure Charaktere wiederzugeben. Schaut also auch gerne bei den beiden auf Instagram vorbei. Ich verlinke beide in den Informationen. Also bis zur nächsten Welle, euer Spielekapitän.